There's a warehouse in France, right on the Swiss border, where the most expensive material in the world is created. This stuff is the rarest and potentially the most dangerous on Earth.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns tatsächlich um eines der größten Rätsel der Physik. Wir gehen der Frage nach, warum es mehr Materie als Antimaterie im Universum gibt und wie Forschende dieser mysteriösen Ungleichheit auf die Spur kommen wollen.
Fast 100 Jahre ist es her, da erschütterte der britische Physiker Paul Dirac die Wissenschaft. In seiner berühmten Dirac-Gleichung gelang ihm 1928 nicht nur, die Quantenmechanik mit der speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein zu verbinden. Seine Gleichung hatte auch eine erstaunliche Implikation. Sie sagte die Existenz eines Antiteilchens voraus. Dirac wollte eigentlich das Verhalten der Elektronen beschreiben, doch seine Gleichung ermöglichte überraschenderweise zwei Lösungen, eine mit positiver und eine mit negativer Ladung. Demnach müsste es neben dem Elektron auch ein Antielektron geben mit umgekehrter elektrischer Ladung.
Nur ein paar Jahre später wurde dieses erste Antiteilchen dann auch wirklich experimentell nachgewiesen, das sogenannte Positron. Dabei sollte es aber nicht bleiben, wie sich später herausstellte, besitzt jedes bekannte Materieteilchen auch ein Antimateriegegenstück, sowas wie einen fast perfekten Zwilling, der sich aber in einer Quantenzahl von seinem Gegenstück unterscheidet. Das kann eben zum Beispiel wie beim Elektron die elektrische Ladung sein. Diese beiden Teilchen können aber nicht gleichzeitig existieren. Wenn die nämlich aufeinandertreffen, dann vernichten sie sich gegenseitig und gehen in reiner Energie auf.
Und das wirft natürlich große Fragen auf. Wir sehen nämlich in unserem Universum hauptsächlich Materie und fast keine Antimaterie. Und das ist eigentlich nicht wirklich erklärbar. Gemäß dem Standardmodell der Teilchenphysik sollten sich Teilchen und Antiteilchen symmetrisch verhalten. Und beim Urknall wäre demnach gleich viel Materie wie Antimaterie entstanden. Doch die hätten sich gegenseitig auslöschen müssen. Das ist offensichtlich nicht passiert, zum Glück, denn sonst würde es uns gar nicht geben. Wir selbst und eigentlich alle Objekte, die wir kennen, bestehen ja aus Materie. Wo ist also die ganze Antimaterie hin verschwunden?
Mit dieser nicht gerade unwesentlichen Frage beschäftigt sich auch unser Kollege Reinhard Kleindl aus der Standard-Wissenschaftsredaktion. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, lieber Reini.
Grüß euch, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Danke fürs Kommen. Reini, was wissen wir denn eigentlich über diese rätselhafte Frühzeit? Was ist denn nach dem Urknall geschehen?
Nach dem Urknall war die ganze Energie im Universum in Form von Licht vorhanden. Das heißt, da gab es elektromagnetische Strahlung, aber eigentlich keine Materie. Und irgendwann ist dieser Punkt gekommen, wo aus den Photonen, also aus den Lichtteilchen, Materie- und Antimaterieteilchen entstanden sind. Man kann sich das so vorstellen, dass da aus jedem Photon immer gleich viel Materie wie Antimaterie entsteht. Das ist irgendwie symmetrisch. Wir sehen heute nur mehr die Materie. Antimaterie ist weg.
Ja, das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wieso sehen wir keine Antimaterie? Es müsste ja eigentlich noch welche geben.
Das ist ein Rätsel. Dafür gibt es keine schlüssige Erklärung. Die Antimaterie scheint spurlos verschwunden zu sein.
Um sich dem Antimaterie-Rätsel trotzdem annähern zu können, bleibt Physikerinnen und Physikern nur eins, Antimaterie selber zu erzeugen. Das klingt recht lapidar, ist aber extrem aufwendig. Reini, wo und wie wird denn so eine Antimaterie hergestellt?
Wenn man mit Menschen, die an Teilchenbeschleunigern arbeiten, spricht, dann reden die davon, dass das, was passiert, dort schmutzig ist. Photonen sind schmutzig, sagen die. Das meint, dass bei solchen Teilchenkollisionen alle möglichen Teilchen entstehen. Da entstehen riesige Schwärme von verschiedensten Teilchen. Und dort ist auch viel Antimaterie dabei. Und die bleibt dann nicht erhalten, sondern die trifft irgendwo auf Materie und löscht sich dann wieder aus. Das heißt, da entsteht dann wieder Licht und im Endeffekt bleibt Materie über. Das heißt, man hat in Teilchenbeschleunigern jede Menge Antimaterie, nur ist die sofort wieder weg. Das geht innerhalb von Sekundenbruchteilen. Um die jetzt genauer untersuchen zu können, muss man ein bisschen anders vorgehen. Und da gibt es am CERN, am Kernforschungszentrum bei Genf, ein Experiment. Da gibt es ja den größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Und der hat einen Protonenstrahl, einen sehr starken. Und den kann man abzweigen und auf einen Metallblock schießen. Das machen die. Und dabei entstehen eben sehr schmutzig jede Menge Teilchen und eben vor allem viele Elektronen und Positronen. Und weil die unterschiedliche Ladung haben, lenkt man die einen in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung und kann die isolieren. Und dann kann man mit denen forschen.
Klingt eigentlich einfacher, als man es sich auf den ersten Moment vorstellen würde.
Wie diese Forschung genau aussieht, habe ich den Antimaterieforscher Carsten Welsch von der Universität Liverpool gefragt.
Die maximale Zahl von Antiprotonen, die wir momentan erzeugen können im Labor, irgendwo in der Welt, sind ungefähr 10 Millionen Antiprotonen alle 2 Minuten. Das heißt, es ist ein sehr, sehr seltenes Material, eins, mit dem wir dann in Folgeprozessen sehr gefühlvoll umgehen müssen, bevor wir unsere Experimente machen können. Wir hoffen, dass wir irgendwelche Unterschiede sehen zwischen einem Teilchen und seinem Antiteilchen, denn das würde erklären, warum es diese Asymmetrie im Universum gibt. Und das ist was, was an der Antimatter Factory, wie der Beschleunigerkomplex am CERN genannt wird, seit mittlerweile fast 30 Jahren betrieben wird. Und hier wird eben versucht, irgendwelche Unterschiede zu finden zwischen einem Teilchen und seinem Antiteilchen. Und wenn wir so wollen, der einfachste Baustein unserer Materie sind Atome und das einfachste Atom ist Wasserstoff. Das heißt, wenn man versuchen will, Unterschiede zu finden, fängt man am besten mit dem Baustein an. Und Wasserstoff und Antiwasserstoff sind beides Teilchen, die sich am CERN produzieren lassen und wo man gucken kann, welche Eigenschaften haben die denn.
Über den grundlegenden Unterschied zwischen einem Teilchen und seinem Antiteilchen haben wir vorher schon kurz gesprochen. Die gegensätzliche ladungsähnliche Quantenzahlen sind das nämlich. Aber in welchen anderen Eigenschaften könnten sich Antimaterie und Materie sonst noch unterscheiden, René?
Das ist die große Frage. Offensichtlich gibt es irgendeinen Unterschied, damit eben am Anfang des Universums eine der beiden Varianten in einem Übergewicht entstanden ist. Die Teilchenphysik kennt einen Unterschied tatsächlich, den misst man auch. Das ist aber ein Effekt, der mit der schwachen Kernkraft zu tun hat. Die existiert wirklich nur in den Atomkernen drin und ist noch dazu schwach. Also die hat in unserem Alltag überhaupt keine Bedeutung. Und diese Asymmetrie erklärt nicht, wo die Antimaterie hin verschwunden ist. Der Effekt ist zu schwach, um das zu erklären. Das heißt, man muss weitere Unterschiede finden. Und das ist das, was man mit den anderen Experimenten eben macht.
Carsten Welsch und seinem Team ist kürzlich auch ein wichtiger Erfolg gelungen, der den Weg zu viel präziseren Laborexperimenten mit Antimaterie ebnen könnte. Die Forschenden konnten nämlich ein exotisches Atom herstellen und kühlen, das aus einem Elektron und seinem Antiteilchen besteht. Und dieses dann neue Atom, das wird Positronium genannt.
Positronium ist ein Atom in dem Sinne, dass es aus einem positiven und einem negativen Teilchen besteht, in dem Fall aber aus einem Elektron und seinem Antiteilchen, dem Positron. Das heißt, nach außen hin ist Positronium elektrisch neutral. Es verhält sich damit wie ein Atom. Gleichzeitig ist es aber auch kein wirkliches Atom, denn der Kern fehlt. Es sind zwei leichte Teilchen, sogenannte Leptonen, die sich treffen und die eine Einheit bilden, die ladungsmäßig neutral ist und in dem Sinne wie ein Atom beschrieben werden kann. Es ist gleichzeitig ein außergewöhnlich schönes Teilchen, denn sowohl das Elektron wie auch das Positron sind punktgleiche Teilchen. Das heißt, sie haben keine räumliche Dimension und sie lassen sich damit quantenmechanisch äußerst genau beschreiben. Das heißt, Positronium ist ein System, ein atomähnliches System, wo die Theorie ganz, ganz genau vorhersagen kann, wie es sich verhalten sollte unter ganz verschiedenen experimentellen Rahmenbedingungen und was sich jetzt eben auch experimentell erstmalig vermessen lassen wird, weil es uns gelungen ist, Positronium auch herunterzukühlen, also in einen Zustand zu bringen, wo man Präzisionsexperimente durchführen kann.
Ein außergewöhnlich schönes Teilchen, sagt Carsten Welsch. Je kühler nun dieses Positronium ist, desto ruhiger verhalten sich auch die Teilchen. Aber wie kühlt man jetzt Antimaterie bitte runter eigentlich?
Wir erzeugen im Experiment Positronium, das zunächst heiß ist, 380 Kelvin. Und wir wissen, es lebt nur für ungefähr 200 Nanosekunden. Und dann schießen wir einen Kühllaser, der eine Pulsdauer hat von 70 Nanosekunden, in diese Wolke hinein. Und während dieser Pulsdauer werden die verschiedenen Energiezustände im Positronium mehrfach angeregt und abgeregt. Und diese Abregung, die gleicht einem Kühlprozess. Das heißt, immer wenn ich ein Teilchen ein wenig anrege in einen höheren Energiezustand, das fällt dann von sich aus zurück, mit Energie in beliebige Raumrichtung ausgestrahlt. Und dadurch, dass ich immer aus der gleichen Richtung draufschieße, aber in verschiedenen Richtungen abstrahle, erzeuge ich einen Kühlprozess. Wir haben zwei weitere Lasersysteme, die dann gleichzeitig abgefeuert werden und die dazu dienen, herauszufinden, wo sich dieses Positronium überhaupt befindet und das zu charakterisieren. Und was wir gesehen haben, ist, dass wir im Experiment die Temperatur dieser Wolke aus Positronium absenken konnten von 380 Kelvin um über 200 Kelvin auf nur noch 170 Kelvin.
Damit ihr ein Gefühl bekommt, von welchen Temperaturen hier die Rede ist, das Positronium wird in diesem Experiment also von mehr als 100 Grad Celsius auf unter minus 100 Grad Celsius gekühlt. Wie die Antimaterieforschung im medizinischen Alltag weiterhilft und ob sich Antimaterie aus dem Labor auch zum Bau einer verheerenden Bombe eignen würde, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.
Neben dem gekühlten Positronium gibt es am CERN in Genf aber noch weitere Antimaterie-Experimente. Was lässt sich denn darüber erzählen, Reini?
Ich habe vorher schon erwähnt, dass es einen Unterschied gibt, einen bekannten Unterschied zwischen Materie und Antimaterie. Und das misst man in einem Experiment, das heißt LHCb. Das ist eines der vier großen Experimente des weltgrößten Teilchenbeschleunigers LHC. Und dort geht es eben um diesen feinen Unterschied im Sinn von der schwachen Kernkraft. Bei den vier großen LHC-Experimenten stoßen ja Protonen in Frontalkollision quasi aufeinander und erzeugen dabei einen riesigen Teilchenschauer. Um diese Kollisionspunkte sind die Detektoren gebaut. Und einer davon ist eben LHCb und der untersucht im Prinzip Quarks. Das sind die Bauteile der Protonen und kann darin die Unterschiede vermessen.
Das sind ja äußerst detaillierte Unterschiede, nach denen da gefahndet wird. Aber letztendlich sind es ganz grundlegende Fragen, die man hofft, damit beantworten zu können.
Im Moment wissen wir einfach, dass wir vieles um uns herum nicht verstehen. Wenn wir in den Nachthimmel schauen und wir schauen, wie sich Galaxien bewegen, sehen wir, dass das nicht unserem momentanen Physikverständnis der Welt entspricht. Das heißt, wir wissen, es gibt riesige Löcher in unserem Verständnis der Natur und momentan haben wir keine Ahnung, warum das wirklich so ist. Wir untersuchen Sachen wie Dark Energy, Dark Matter, wir versuchen die zu finden, aber ganz grundsätzlich ist die Problemstellung, dass wir wissen, irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas mit unseren Theorien ist falsch, wir wissen aber nicht genau, was es ist. Und was wir eben machen mit unseren Antimaterie-Experimenten ist, wir schauen ganz genau hin. Wir machen Präzisionsexperimente, die nicht wirklich zu toppen sind. Das heißt, die Präzision, mit der wir messen, die sucht ihresgleichen. Und wir suchen ganz, ganz minimale Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie direkt aufzufinden. Wenn wir das finden würden, dann wüssten wir, wo unser Problem liegt. Das heißt, wir könnten Theorien erweitern. Wir könnten zum Beispiel die Fragestellungen beantworten, ob es weitere Kräfte im Universum gibt.
Das sind wirklich extrem spannende Fragen, die wirklich ans Eingemachte gehen und die Fundamente unseres Universums betreffen. Aber wie so oft in der Grundlagenforschung gibt es obendrein auch noch Anwendungen, die sich aus dieser Antimaterieforschung ergeben haben.
Was bringt die Forschung dem Otto-Normalbürger? Was habe ich davon, wenn solche Experimente gemacht werden können? Und da gibt es eine ganze Reihe von Antworten, glaube ich. Auf der einen Seite sind die Technologien, die wir entwickeln, von den Lasern bis hin zu den Detektoren, den vakuumbasierten Fallengeometrien, die wir verwenden. Das sind alles Technologien, die Anwendung finden in vielen, vielen anderen Gebieten. Es ist auch so, dass Antimaterie erstmal exotisch klingt. Das hat was von Star Trek oder Star Wars und es ist nicht unmittelbar klar, was es auch im Alltag bedeutet. Dabei ist Antimaterie täglich im klinischen Einsatz. Positronen-Emissionstomographie in Krankenhäusern, wo der Doktor sieht, was im Patienten wirklich vorgeht, indem ein radioaktives Nukleid in den Körper injiziert wird und dann eben genau ein Elektron und ein Positron erzeugt werden, also ein Teilchen und ein Antiteilchen. Das sind Technologien, die Antimaterie aktiv nutzen und die auch wirklich einen direkten medizinischen Nutzen bringen für den Patienten. Das heißt, die Detektoren, die wir entwickeln und die unser Verständnis von Antimaterie hilft auch, solche Methoden weiterhin zu verbessern, vielleicht auch neue Methoden zu entwickeln.
Mir fällt aber jetzt noch eine ganz andere, etwas weniger positive Anwendung für Antimaterie ein, die klar aus dem Bereich der Science Fiction kommt, der Bau einer Antimaterie-Bombe. Im Thriller-Genre gibt es ein extrem erfolgreiches Beispiel für diese Idee. Reini, du bist ja selbst auch Autor von Wissenschaftsthrillern. Gerade ist ein neues Buch Chaos Code erschienen. Da geht es eher um die Sprengkraft der Mathematik. Aber du hast sicher auch den extrem erfolgreichen Roman Illuminati von Dan Brown gelesen. Welche Rolle spielt Antimaterie in dieser Geschichte?
Dan Brown macht da etwas, was mir beim Lesen sehr großen Spaß macht. Er lässt uralte religiöse Traditionen mit modernen Naturwissenschaften zusammenprallen. Bei Illuminati entwendet ein Terrorist einen Behälter mit Antimaterie tatsächlich aus dem CERN, das heißt genau aus diesem Experiment, von dem Herr Welsch gesprochen hat. Er nimmt diesen Behälter mit und versteckt ihn im Vatikan und droht, ihn dort zu detonieren. Wir wissen ja von Einsteins Gleichung E=mc² und von der Atombombe, dass grundsätzlich da sehr, sehr viel Energie gebunden ist. Ja. So weit, so vernünftig. Materie und Antimaterie löschen sich ja aus, wenn sie zusammengebracht werden. Das heißt, dieser Behälter könnte dann explodieren. So ist die These bei dem Brown. Mich hat natürlich interessiert, wie realistisch das ist und ich habe Carsten Welsch gefragt.
Interessanterweise kann man sagen, dass Dan Browns Buch in mehreren Arten visionär war. Als er das Buch geschrieben hat, hat er beschrieben, dass diese Antimaterie-Experimenten in geheimen Laboren durchgeführt werden, wo man sein Iris scannen muss, um Zutritt zu bekommen. Und zu dem Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, gab es diese Iris-Scanner am CERN nicht. Die wurden aber mittlerweile eingeführt in den verschiedenen Bereichen. Das heißt, hier hat die Realität dann dem Buch gefolgt. Was auch in dem Buch stattfindet oder beschrieben wird im Detail, ist, dass es kommen dann diese Verbrecher ans CERN und stehlen die Antimaterie, indem sie in einer Falle zwischengelagert werden und dann nach umgebracht werden, um dort die Antimaterie zu detonieren. Es ist gerade erst vor 2 Jahren ein Experiment genehmigt worden, das genau eine solche Falle designen und produzieren wird, wo also Antimaterie-Teilchen eingefangen werden können und dann transportiert werden können. Zwar nur innerhalb sehr begrenzten Raumes, aber doch von der Idee her genau das machen, was im Buch vorkommt. Ist es realistisch, dass daraus eine Bedrohung entsteht? Die Antwort darauf ist ganz klar nein. Und der Grund liegt einfach in der ganz geringen Masse an Antimaterie, die stets erzeugt wird. Ich habe vorher ja gesagt, dass wir alle 2 Minuten nur 10 Millionen Antiprotonen erzeugen können und nur einen kleinen Bruchteil davon können wir auch einfangen. Ich glaube, wenn wir die gesamte Antimaterie, die die Menschheit jemals im Laborexperimenten erzeugt hat, zusammenbringen und wir würden die auf einen Schlag annihilieren, dann haben wir noch nicht mal genug Energie, um eine Tasse Tee heiß zu machen. Das heißt, der Grund, warum es eine Antimaterie-Bombe nicht gibt, ist einfach, dass der Produktionsmechanismus so ineffektiv ist, was auch dazu führt, dass Antimaterie das mit Abstand teuerste Material im Universum ist.
Das teuerste Material im Universum eignet sich also zum Glück nicht für den Bau von Vernichtungswaffen und auch nicht wirklich, um Tee aufzuwärmen, sondern für etwas ganz anderes. Es könnte dazu beitragen, unser Verständnis vom Kosmos voranzubringen. Wenn ihr euch für Teilchenphysik und die Forschung am Kernforschungszentrum CERN bei Genf interessiert, haben wir noch einen Tipp für euch. In einer unserer letzten Folgen haben wir uns mit den Plänen für einen gigantischen neuen Teilchenbeschleuniger am CERN und der Frage beschäftigt, was die Wissenschaft damit in Zukunft anstellen könnte.
Für heute sagen wir danke für deinen Besuch bei uns im Studio, lieber Reini.
Danke euch, bis bald.
Danke fürs Kommen und danke auch fürs Zuhören da draußen.
Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
In the early decades of the 20th century, the discovery of something called antimatter raised a significant problem. This new substance called into question how our matter-filled universe could exist at all.
Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber.
Und gemeinsam sind wir Serienreif. Das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien.
Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht.
Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things.
Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul.
Und zerlegen die neueste Marvel-Serie.
Wenn nötig.
Serienreif, euer Streaming-Podcast. Jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.